Tag der Rose.
Malte, heißt das nicht Nacht der Rosen?
Nur beim Bachelor, aber der 7. Februar ist der Tag, an dem die Rose geehrt wird.
Okay, aber ganz bestimmt nicht Marco Rose, oder? Der und Borussia Dortmund, die kriegen von uns jetzt gleich mal richtig einen drauf.
Ja, und die deutschen Skispringer auch. Die liefern nicht mehr, wenn es drauf ankommt.
Aber weißt du was, komm, wir legen gleich noch einen drauf. Donata Hopfen, ja, die liefert Ideen, aber die sind wirklich nicht alle gut. Also auch da gleich nochmal kleine Rose übergezogen.
Und dann kriegt noch, der kriegt ein ganzes Land noch einen drüber. Gut ist nämlich auch nicht, okay, dass China der Welt den Mittelfinger zeigt.
Ja, also wir sagen jetzt erstmal freundlich guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Und wir sagen Dankeschön an den Sportinformationsdienst SID, denn der unterstützt uns auch in dieser, der 401. Folge, Malte. Ich bin Andreas Wurm, guten Morgen.
Und ich bin Malte Asmus, du hast mich schon vorgestellt. Und dem SID danken wir nicht nur für Stand jetzt, sondern auch für die Mitarbeit bei Flair der Ringe. Unbedingt reinhören, unser Olympia-Podcast, die tägliche Zusammenfassung der Ereignisse bei den Olympischen Spielen in Peking mit den Kollegen vom Sportinformationsdienst.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Sag mal, Malte, wir können wahrscheinlich dem FC Bayern heute schon zur 10. deutschen Meisterschaft in Folge gratulieren, hä? Hm?
Das sieht wirklich so aus, ne? Das können wir, glaube ich, wirklich machen, weil sich Borussia Dortmund mal wieder in einem wichtigen Spiel nach Kräften blamiert hat. 2:5. 2:5 gegen Bayer Leverkusen. Man kann gegen Leverkusen verlieren. Das ist ja nur wirklich eine gute Truppe und wirklich starke Mannschaft. Aber das reklamiert der BVB ja eigentlich auch für sich, ne? Gute Truppe zu sein, Bayernjäger zu sein, klar, Jäger mit Fernglas, klar, das gehört irgendwo auch zusammen. Und in der Bundesliga offensichtlich auch, aber sich dann vom direkten Rivalen um Platz 2, Platz 3 so führen zu lassen, nach Strich und Faden überrennen zu lassen. Also Bayer war extrem offensiv und Dortmund hat das defensiv mit dem Tempo da überhaupt nicht auf die Kette gekriegt. Viel zu langsam, hoffnungslos überfordert. Also diese Niederlage, 2:5, muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, die geht auch in dieser Höhe komplett in Ordnung.
Naja, das zweite Tor von den Dortmundern war ja dann im Grunde ganz kurz vor Schluss auch nur noch so eine Kosmetikkorrektur, nachdem die Leverkusener ja eigentlich schon im Stadion dort bei den eigenen Fans dann nochmal ein Schaulaufen vollzogen haben und schon gewunken haben. Ich fand das witzig, dass Marco Rose vor dem Spiel gesagt hat, in Richtung Titelkampf übrigens, der Film ist noch nicht gedreht, wir können das Drehbuch mitbestimmen. Das waren seine Worte und dann wurde es ein richtiger Horrorstreifen. Und diesmal war der Zombie nicht der Schiedsrichter oder der Platz. Es war, ja, quasi, sie waren es selbst. Also Nightmare an der Strobelallee, möchte man sagen.
Ein Eigentor zur Bayer-Führung war dann ja auch noch inklusive. Also da kam wirklich alles zusammen, was irgendwie nicht zusammenkommen soll. Und selbst der zwischenzeitliche Ausgleich, der hat dann nicht viel retten können. Es ging danach komplett bergab. Eine Slapstick-Leistung führte zur absoluten Demütigung. Und wenn man jetzt beim BVB noch über die Meisterschale reden sollte, dann eigentlich nur noch auf die Art, dass man sie Bayern einfach mit dem Schleifchen frei Haus geschickt hat. Die können sich es offenbar jetzt sogar leisten, Manuel Neuer mal in die OP zu schicken.
Ja, wünschen wir ihm gute Besserung. Gestern gleich schon am Knie operiert worden, hat schon gestern fröhlich Fotos geschickt und hat gesagt, hier, alles ist in Ordnung, ne? In ein paar Wochen sehen wir uns wieder auf dem Platz. Mhm. Also das würde er sich jetzt auch nur in dieser Situation mit 9 Punkten Vorsprung in der Liga so erlauben und mit Salzburg vor der Brust. Also hoffen wir, dass er bald wieder zurück im Team ist.
Stand jetzt aktuell.
Freud und Leid liegt bekanntlich ganz dicht beieinander und gestern war das bei Olympia am Beispiel Skispringen ganz gut zu sehen.
Nur wenige Kilometer trennten da gestern eine heile deutsche Skisprungwelt von einer schwer angeschlagenen Skisprungwelt, also die deutschen Damen von den angeschlagenen deutschen Herren, denn während auf der Medal Plaza von Sanjiaku die überglückliche Katharina Althaus ihre völlig verdiente Silbermedaille umgehängt bekam, da stürzten Karl Geiger und der Rest der DSV-Adler auf der Olympiaschanze erstmal schön ab.
Ja, fragt man sich, was war denn da wohl los? Das war schon bemerkenswert schwach. Die ganze Saison über hatte das Team bei den Weltcups ganz gut abgeliefert, zumindest Karl Geiger und auch Markus Eisenbichler.
Ja, Eisenbichler ist ja insgesamt sowieso sechsfacher Weltmeister und Geiger ist als Weltcup-Führender nach Peking gereist. Also der hat schon ein bisschen was gerissen in dieser Saison.
Ja, und deshalb waren sie auch ganz hoch gehandelt worden für Olympia. Und die Deutschen haben ja auch mit dem Stefan Horngacher ja auch einen der erfolgreichsten Trainer überhaupt. Aber trotzdem haben sie am Tag X, und man muss sagen, mal wieder enttäuscht.
Genau, mal wieder. Denn das war ja schon bei der Vier-Schanzentournee irgendwo so. Da war das Endresultat zwar jetzt besser als bei Olympia. Geiger wurde da gestern 15. und Eisenbichler war nicht mal im zweiten Durchgang mit dabei, aber auch bei der Vierschanzentournee, da blieben die Deutschen ja hinter den Erwartungen zurück und das riecht schon schwer nach einem ja, tieferen Problem, vielleicht einem systemischen Problem, vor allem eben bei Geiger und Eisenbichler, denn die haben ja das Potenzial, eigentlich zu den allerbesten in der Welt zu gehören, aber sie rufen es neuerdings, muss man sagen, nicht mehr ab. Wenn die Großereignisse anstehen, sind sie nicht da, sie liefern sie nicht. Geiger verliert unter großem Erwartungsdruck gerne mal die nötige Lockerheit, verkrampft dann auf der Schanze und bei Eisenbichler, ja, da könnte es vielleicht auch daran liegen, dass er es eben nicht mehr so auf die Kette kriegt, dass er so einen auf berufslocker macht. Immer dann, wenn es ihm eigentlich total mies geht, auf total cool macht und das alles runterspielt, das wirkt auch nicht, als wenn man den Fokus hat, ne?
Ja, und das ist irgendwie seit letztem Winter so. Vorher hatten die beiden ja immer dann zuverlässig abgeliefert, wenn es drauf ankam, bei der Weltmeisterschaft 2019 in Seefeld, auch unter Höchstdruck bei der Heimweltmeisterschaft 2021 in Oberstdorf, das lief.
Ja, mittlerweile fehlt da eben dieser Fokus irgendwie. Die Konkurrenten kriegen das alle besser auf den Punkt dann bei den wesentlichen Events hin als jetzt die Deutschen. Aber wenn man dann Eisenbichler hinterher auch reden hört, dann ist eben genau das vielleicht auch der Fehler, über den ich eben schon sprach, dieses Lockere, dieses nach außen alles zu tragen, das ist ja, wie gestern, als er gesagt hat, Olympia ist ja nur ein Wettkampf. Ja, das ist es eben, was fehlt, dieser Fokus. Es ist ein Großereignis, es ist der Tag im Jahr, an dem du liefern musst und wenn da nichts kommt, schlecht.
Top und Flop.
Besser hat's da ein anderer gemacht aus dem deutschen Team, ne? Top des Tages, Rennrodler Johannes Ludwig, denn der sorgte im Einsitzer für die erste deutsche Goldmedaille bei den Winterspielen in Peking und hat damit hoffentlich für einen Startschuss für noch viele weitere gesorgt.
Ja, Flop des Tages ist dagegen Fortuna Düsseldorf. Gegen Kiel unterlagen die Fortunen mit 0-1, rutschten auf den Relegationsrang ab. Und für sie war es die vierte Niederlage in Folge und jetzt sind sie in der Rückrunde immer noch torlos.
Stand jetzt aktuell.
Ich hätte ja nach diesem Olympia-Ausflug jetzt gern noch ein bisschen über Fußball gesprochen. Also über Spiele, über rollende Bälle oder irgendwas, was mit Action auf dem Platz zu tun hat. Aber wir müssen über Donata Hopfen sprechen, die DFL-Chefin und ihre heißen Thesen.
Ja, und die haben den gesamten 21. Spieltag übertönt. Sie hat über die zukünftige Entwicklung des deutschen Profifußballs gesprochen. Aber was sie gesagt hat, das wird viele Fans richtig erzürnen, möchte ich sagen. Also die wird sie auf die Barrikaden bringen. Mhm. Es gibt für mich keine heiligen Kühe. Das ist ja schon mal, okay, das kann ich ja noch, also das hat Donata Hopfen angekündigt. Und was sie gemeint hat, die Bundesliga wird irgendwann vielleicht sogar als Playoffs ausgetragen werden können und sogar, und das wird schwierig, sogar einen Supercup mal im Ausland auszuspielen, so wie in Italien und in Spanien längst schon praktiziert wird.
Ja, genau. Der Grund, warum sie das alles erwägt, liegt klar auf der Hand. Die DFL, die Bundesliga und die Clubs, die suchen ja nach Lösungen, um Geld zu generieren, um international mithalten zu können und nicht weiter in diese Abstiegs- oder Abwärtsspirale reinzukommen und da irgendwann dann völlig gefangen drin zu sein. Denn man sieht das ja jetzt schon, die Stars rennen anderswohin, rennen dahin, wo mehr Geld verdient wird. Und die Langeweile an der Bundesligaspitze, die fördert jetzt auch nicht unbedingt dazu, dass dieses Produkt Bundesliga wirklich interessanter wird.
Naja, dazu kommt ja noch dann die Corona-Problematik, vieles mehr, es gibt noch andere Scharmützel und das alles zwingt die neue DFL-Chefin über neue, ja auch unorthodoxe Lösungen nachzudenken.
Ja, aber was soll sie tun? Es ist ihr Job, das verlangen die Mitglieder der DFL letztlich ja auch von ihr, wenn sie jetzt sich da hinstellt und quasi nur den Status quo erhalten will und verwaltet, ja, das hilft dann auch nicht weiter. Da verliert man dann wahrscheinlich auch noch mehr an Boden, weil diesen Status quo kannst du so nicht halten. Und Christian Seifert, ihr Vorgänger, der hat das erkannt und sich vielleicht ja auch deshalb zurückgezogen, weil das eine ziemlich unmögliche Aufgabe ist.
Ja, weil er ja bei all den Problematiken den Spagat schaffen muss, diese Probleme auch zu lösen und gleichzeitig die Fans trotzdem bei der Stange zu halten. Denn die Fanvertreter fordern Einschränkungen beim Kommerz und fordern, dass diese Gehaltsspiralen und die Ablösesummen nicht immer höher und höher geschraubt werden. Aber in dieser Frage wird es wohl keine einheitliche Regelung in Europa geben. Das hat man probiert, das ist schon mal in die Hose gegangen. Und deshalb steht der Profifußball an einem Scheidepunkt. Das ist eben auch an einer Zerreißprobe, wie ich finde. Und man muss sich fragen, will die Bundesliga ein Global Player sein oder reicht ihr das Prädikat regionale Größe? Und klar ist, beides bringt natürlich Risiken mit sich.
Definitiv, aber ich finde diese Idee mit den Playoffs, die sie da aufgebracht hat, die ist nicht so schlecht. Wurde ja schon immer mal wieder eingestreut, aber die ist eigentlich ganz gut. Das wäre eine ganz pragmatische Geschichte auch, denn wenn aus finanziellen Gründen es nicht mehr möglich ist, die übermächtigen Bayern irgendwie mal im normalen Wettbewerb über 34 Spieltage da von der Spitze wegzukriegen, warum dann nicht Spannung durch solche Playoffs zu schaffen? Mal so eine K.O.-Runde einfach einzuführen, wo vielleicht auch mal alles passieren kann. Langweiliger wird es dadurch sicher nicht und ganz ehrlich, was hat die Liga denn zu verlieren? Nichts, warum nicht mal ausprobieren? Also ich fände dieses Experiment ganz gut.
Ja, und da würden möglicherweise auch die meisten Fans mitgehen und die TV-Sender hätten gegen Spannung sicher auch nichts einzuwenden, aber womit sich die Bundesliga, die DFL, ja, wahrscheinlich einigen verscherzen würde, das wäre das Ding mit dem Supercup im Ausland, oder? Den Gedanken sollte Hopfen schnell wieder verwerfen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, der Ertrag und Ärger würden in keinem guten Verhältnis stehen.
Heute in der Sportgeschichte.
Denken wir mal zurück, erinnern wir uns zurück an den 7. Februar 1985, damals Winter in Bormio. Ein gewisser Markus Wasmeier raste da auf Skiern den Hang runter, kam quasi aus dem Nichts und war plötzlich ganz oben auf dem WM-Stockerl.
Ja, so ein ganz unbeschriebenes Blatt war sie damals auch nicht mehr. Er hatte vorher immerhin schon mal auf einem Weltcup-Podest gestanden. Gewonnen hat er allerdings noch nichts. Und auch der Trainingslauf zum Riesenslalom damals war nicht so doll gelaufen.
Er fühlte sich danach total mies, aber da kam diese wilde Goldfahrt im Riesenslalom dann danach. Und rund um dieses Rennen, da war so vieles so irrsinnig verlaufen. Das ging schon mit der Vorbereitung los. Er hätte das Rennen ja fast verpasst, weil er in ungewohnter Weise mit einer frühen Startnummer ran musste, weil er im Spitzenfeld dann plötzlich drin war und nicht wie sonst immer bei denen, die hinterherfuhren. Und dann riss ihm an der Ausfahrt zum Steilhang an einer Flagge die Skibrille runter. Die Mütze rutschte ihm vor die Augen. Er fuhr quasi blind den Abhang runter und dann gab es eine Bodenwelle, die ihn dann aus dem Sattel fast hob. Der hing im Spagat in der Luft, der war fast ausgeschieden, aber hat sich trotzdem noch um diese Stange rumgewunden und sich am Ende mit Bestzeit ins Ziel gerettet.
Ja, wahnsinnige Bilder, die einem da so noch irgendwie im Hinterkopf dann noch so schweben. Es war seine Sternstunde, der aber dann viele Höhen und viele Tiefen folgten. 1987 zum Beispiel, da stand er vor dem totalen Triumph im Weltcup, führte in einem Gesamtwertung, in der Abfahrt, Riesenslalom, Super-G. Dann stürzte er in Furano, brach sich zwei Rückenwirbel und hatte Glück, dass der Junge nicht im Rollstuhl landete.
Definitiv, er kam aber zurück und sogar relativ schnell zurück, galt dann bei Olympia 1988 in Calgary sogar als Favorit und ja, dann scheiterte er im Super-G am ersten Tor, war sofort raus. Ich erinnere mich damals noch, ich habe das damals gesehen, das war so eine meiner ersten winterolympischen Momente, an die ich mich richtig gut erinnere, wo ich dann auch vorher mitgefiebert hatte und da war das Fiebern dann relativ schnell vorbei. Bei Olympia in Albertville 1992, da war er dann Vierter im Abfahrtslauf, hatte da dann Gold oder überhaupt eine Medaille nur um ganz, ganz wenige Zentimeter verpasst. Aber dann gab's ja 1994 in Lillehammer. Rang 36 in der Abfahrt, mit dem hatte überhaupt keiner gerechnet, als es dann zum Super-G und Riesenslalom ging. Und dann holte der zweimal Gold. Also das war Wahnsinn damals.
Stand jetzt aktuell.
In Fledder Ringe, hier im Podcast auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit dem Sportinformationsdienst SED, du hast es anfangs angesprochen, haben wir in den ersten Tageszusammenfassungen am Freitag die Eröffnungsfeier als Propagandashow bezeichnet. Und mit dieser Einschätzung sind wir nicht alleine hier bei meinsportpodcast.de, denn auch der Menschenrechtsexperte Hanno Schädler sieht das so. Und er macht das vor allem daran fest, dass das olympische Feuer von einer Uigurin entzündet wurde. Diese Besetzung bezeichnet er als ausgestreckten Mittelfinger an das ausländische Publikum und als Provokation.
Dass eine Uigurin als eine der beiden Fackelträgerinnen ausgewählt wurde, das zeigt für mich zwei Dinge. Für das chinesische Publikum will die Kommunistische Partei zeigen, dass die 56 verschiedenen Ethnien in China harmonisch zusammenleben. Und an das ausländische Publikum sendet aus meiner Sicht Xi Jinping damit einen ausgestreckten Mittelfinger. Denn es gibt ja weit verbreitete Kritik an der chinesischen Unterdrückung und dem Völkermord an den Uiguren und Uiguren. Und damit will die chinesische Regierung zeigen, ihr könnt uns gar nichts sagen. Wir inszenieren unsere Propaganda und unsere Spiele so, wie uns das passt. Xinjiang, die Region, die die Uiguren selber aus Turkestan nennen, in der in diesem Moment ein Völkermord vollzogen wird. Diese Region soll jetzt quasi eine Wintersportregion werden. Das zeigt nur sozusagen die Unverfrorenheit der chinesischen Regierung. Auf der einen Seite gibt es die Vorwürfe, dass da ein Völkermord begangen wird. Und die sagen, nee, bei uns ist erstens alles gut. Und zweitens zeigt uns die 20-jährige Uigurin, die wir politisch natürlich seit Jahren intensiv indoktriniert haben und die nicht frei ist, genauso wenig wie ihre Familie frei ist, die fürchten muss, dass auch ihrer Familie etwas zustößen könnte, so wie es auch früher schon uigurischen Sportlern im Jahr 2008 ergangen ist, die damals Fackelträger waren und die dann später in Lagerhaft gekommen sind und ihre Angehörigen. Was bleibt von so einer Eröffnungsfeier übrig? Die Macht der Bilder. Weil die Bilder eben so mächtig sind, muss es ein Gegenprogramm geben. Und da sind die, gerade unsere öffentlich-rechtlichen Anstalten gefordert, noch mehr von Menschenrechtsverletzungen Betroffene oder ihre Angehörigen einzuladen.
Menschenrechtsexperte Hanno Schädler im Interview mit dem Sportinformationsdienst SID.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Im Skispringen steht das Mixed an mit Karl Geiger. Der hat ein bisschen was gut zu machen. Wir haben eingangs darüber gesprochen, nach dem Absturz gestern von der Normalschanze. Und auch im vierköpfigen deutschen Team ist ja Silbermedaillengewinnerin Katharina Althaus. Vielleicht zieht die ja die anderen drei ein bisschen mit. Das Mixed, das feiert ja olympische Premiere. Und wenn man so vom Verlauf der letzten Weltmeisterschaften kommt, dann dürfte Deutschland da eigentlich trotz dieser Abstürze keine so schlechten Chancen haben. Die haben nämlich zumindest die Deutschen bei den letzten vier Weltmeisterschaften immer diesen Wettbewerb gewonnen.
Ach, und das wäre Ihnen so zu wünschen und auch dem Karl Geiger, wenn er da jetzt sagen würde, ach komm, jetzt so Lügenstrafen, ne? Jetzt dran trotzdem nochmal den Po hochbekommen, denn es wartet ja auch noch die große Schanze. Vielleicht gibt's ein bisschen einen Wind unter die Skier. Ja, nach langer Leidenszeit gibt Biathlon Hoffnung Franziska Preuß im Biathlon Einzel der Frauen ihr Comeback. 2 Monate nach ihrem wirklich folgenschweren Treppensturz feiert sie ihr olympisches Debüt neben Denise Herrmann, Vanessa Vogt und Vanessa Hinz.
Und im Flair der Ringe, da hört ihr natürlich dann heute 16.16 Uhr ungefähr online dann, was dabei rausgekommen sein wird, unsere Olympia-Zusammenfassung. Und mehr oder weniger live dabei sein könnt ihr natürlich auch mit den Kollegen vom Sportradio Deutschland. Die halten euch ganz aktuell den ganzen Sporttag über auf dem Laufenden, auch in Sachen Olympia natürlich. Alle 15 Minuten gibt's Nachrichtenblöcke mit den neuesten Medaillen und Entwicklungen und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch. Das Ganze gibt's im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Ja, und wir zwei wedeln dann morgen früh ab 7.07 Uhr wieder euren Müsliberg hinunter oder was auch immer ihr dann gerade zu diesem Zeitpunkt macht. Wir freuen uns auf euch und ihr empfangt uns im Podcatcher eurer Wahl oder wie immer auf meinsportpodcast.de.
Und ihr wisst ja, da haben wir Sport für die Ohren für euch. Rund um die Uhr durchklicken. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.